Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wenn sich mehr als 11.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammentun aus der ganzen Welt, darunter rund 900 aus Deutschland, und die sagen alle, wir haben einen Klimanotfall. Die Staaten, die müssten mehr tun, um den Klimawandel abzubremsen. Das Pariser Abkommen, das reicht nicht aus. Und ohnehin, die meisten Länder schaffen ja gar nicht, ihre Ziele einzuhalten, inklusive Deutschland. Dann ist das besorgniserregend. Wir sprechen drüber in dieser Dienstags-Update-Podcast-Episode. Welche Länder haben in Paris damals unterschrieben und tun zu wenig? Und wo klappt es eigentlich ganz gut?
Die EU hat angekündigt, bis 2030 mindestens 40% zu reduzieren. Und sie liegt eigentlich über Kurs. Wenn man realistisch ist, könnte die EU ohne weiteres ihre Zusagen erhöhen.
Na, immerhin, andere EU-Länder retten uns den A. Ilka Knigge ist mit im Studio. Sie hat sich den deutschen Drogen- und Suchtbericht angeschaut, der heute rausgekommen ist.
Ja, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, die hat den heute vorgestellt und ihre Richtung in Sachen Drogenpolitik angegeben. Und diese, die habe ich mir von Professor Heino Stöfer einordnen lassen. Der ist Suchtforscher und, kleiner Spoiler an der Stelle, der findet, die Pläne von Daniela Ludwig reichen null aus, um die Probleme, die wir in Deutschland haben, zu lösen.
Darüber reden wir beide hier. Und ihr könnt euch schon mal freuen auf ein Thema, das Drohnen und Medizin kombiniert. In Mecklenburg-Vorpommern, da werden Drohnen getestet, die einen Defibrillator zu einem Unglücksort fliegen, damit dort so schnell wie möglich und so gut wie möglich wiederbelebt werden kann.
Zum einen alarmiert die Leitstelle, die Drohne, die einen Defibrillator bringen wird, und es wird zeitgleich ein geschulter, medizinisch ausgebildeter Helfer per Smartphone alarmiert, der dann sich auch auf den Weg macht.
Wie der Test heute gelaufen ist mit den Drohnen, auch das hört ihr hier im Podcast zum Update vom Dienstag, 5. November 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland kriegt es nicht hin, das selbstgesteckte Klimaziel für 2020 einzuhalten. Es gibt neue Ziele der Bundesregierung. Wie sieht's denn da aus? Sind die auch in Gefahr? Wie sieht's weltweit aus momentan? Eigentlich haben ja Länder auf der ganzen Welt das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Laut einem neuen Bericht sind aber die meisten Staaten nicht ambitioniert genug dabei, um die jeweiligen Ziele zu erreichen und somit die Erderwärmung zu bremsen. Mehr als 11.000 Wissenschaftler aus 153 Ländern, darunter 871 Forscher aus deutschen Universitäten und Instituten, warnen heute in einer gemeinsamen Erklärung vor einem weltweiten Klimanotfall. Ja, davon sprechen die, Klimanotfall. Und heute ist dazu auch noch der Tag, an dem die USA offiziell aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Sprechen wir drüber mit dem Umweltjournalisten Werner Eckert vom SWR. Werner, in Paris gab es von 184 Ländern damals Zusagen, Treibhausgase einzusparen. Was ist von diesen Zusagen denn heute noch zu halten?
Die haben schon zum Zeitpunkt, als sie abgegeben wurden, in Summe nicht ausgereicht, um das gemeinsam vereinbarte Ziel, nämlich den Klimawandel auf 2, besser 1,5 Grad zu begrenzen, auch wirklich zu schaffen. Das war schon zu dem Zeitpunkt eigentlich klar. Jetzt ist nochmal nachanalysiert worden, weil viele dieser Zusagen sehr kompliziert und komplex sind, dass eben 3/4 dieser Zusagen nicht ehrgeizig genug sind, um die jeweils selbst auferlegten Ziele auch mit den Mitteln, die man da angekündigt hat, zu erreichen.
Wir erinnern uns, damals wurde aber trotzdem groß gejubelt. Mit dem Blick heute darauf, welche Länder sind denn problematisch und welche nicht?
Na, vor allen Dingen problematisch sind sicherlich China, weil das von Anfang an, da war man sehr froh, dass die Chinesen überhaupt eine Verantwortung übernommen haben im Klimaschutz. Aber es ist nur eine relative. Also die haben nicht gesagt, wir reduzieren CO2, sondern unser Zuwachs, den wollen wir begrenzen. Das war deshalb wichtig, weil vorher alle Schwellenländer von jeglicher Klimaschutzanstrengung ausgenommen waren. Also unter dem ursprünglichen Klimarahmenkonventionen, später dem Kyoto-Protokoll, den Abkommen zum Klimaschutz, da mussten die gar nichts tun. Und unter Paris waren sie zum ersten Mal mit eingebunden und auch willens, Ziele zu formulieren. Deswegen hat man das in Kauf genommen, dass China zum Beispiel nicht wirklich reduziert, aber ein Klimaziel, ein relatives hat. Ähnliches gilt für Indien. Dann kommt dazu Russland, das bis heute eigentlich nichts Richtiges vorgelegt hat. Russland ist nicht mehr so bedeutend, 5% der Klimagase weltweit. Und die USA, die hatten ja zunächst mal sehr ambitionierte Maßnahmen aufgelegt, die Präsident Trump jetzt Stück für Stück dahinmetzelt. Auch heute heute wieder hat er ja Schritte angekündigt, die zu weniger Klimaschutz führen.
Dann schauen wir mal auf uns. Also jetzt nicht nur auf uns in Deutschland, sondern generell in der EU.
Die EU ist, gehört zu den ganz wenigen Staaten, die ihre Ziele einhalten. Die EU hat angekündigt, bis 2030 mindestens 40% zu reduzieren. Und sie liegt eigentlich über Kurs. Wenn man realistisch ist, könnte die EU ohne weiteres ihre Zusagen erhöhen und auf 50% sehr einfach gehen, ohne dass die Staaten sich besonders anstrengen müssen. Und das ist spannend, obwohl Deutschland ja seine Klimaziele nun nicht erreicht 2020 und 2030 auch nicht so ganz sicher sein kann, mit den beschlossenen Maßnahmen dahin zu kommen. Die EU als Ganzes liegt auf Kurs, wie ein paar andere Staaten, nordische, Island zum Beispiel, Norwegen und ein paar Winzlinge wie Liechtenstein, Monaco. Aber alle anderen müssten deutlich nachlegen.
Global gesehen sind das sehr ernüchternde Zahlen. Was sagen denn die Forschenden dazu?
Die 11.000 Wissenschaftler, die hier den Appell verfasst haben, die sagen, wir haben einen Klimanotfall. Sie reden nicht von Notstand, aber von einem Notfall. Und es müsse dringend mehr passieren. Also sie reden davon, dass dann, wenn das so bleibt, unsägliches menschliches Leid ausgelöst wird. Das sind dann die Folgen sozusagen des Klimawandels, der nicht einfach nur Hitzewelle und Dürre bedeutet, sondern jede Menge anderer schwerer Einschränkungen für das Leben vieler Menschen. Nicht bei uns, wir sind immer die relativ Begünstigten, sondern vor allen Dingen da, wo es ohnehin schon schwer zu leben ist.
Die Pläne, die sollten ja eigentlich im Jahr 2020 angepasst werden, sogar ehrgeiziger werden, ist zumindest vereinbart. Ist das denn absehbar?
Das ist die große Frage. Ich bin da nicht so sehr optimistisch angesichts der Großwetterlage in Sachen Klimadebatte momentan. Aber richtig ist die Erkenntnis, dass das in Paris selbst hinterlegte zum Klimaschutz nicht ausreichen wird. Die war ja damals schon da. Und deswegen hat man diesen Nachschärfprozess sozusagen eingebaut. Alle 5 Jahre müssen die Staaten sich eben in die Augen gucken und feststellen, nein, es reicht nicht, und haben dann eigentlich die Pflicht, entsprechend ihrer Möglichkeiten nachzulegen. Das müsste 2020 zum ersten Mal ernsthaft passieren. Da müssten allerdings einige vorangehen, vor allen Dingen die EU. Es gab starke Stimmen, starke Strömungen der EU, dass man das Klimaziel für 2030 deutlich verschärfen sollte, das interne. Das haben viele andere Staaten so nicht mitgetragen. Auch Deutschland hat nicht wirklich aktiv darauf hingearbeitet. Und deswegen ist das nicht mal ausgemacht. Und bei vielen anderen Staaten wäre das eher ein Wunder, wenn sie jetzt zusätzliche Schritte ankündigen würden. Aber warten wir ab, es ist noch ein Jahr Zeit.
Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion über die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens, die viele Länder nicht erreichen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Warum nicht, sagen sich 17 CDU-Politiker in Thüringen und haben erklärt, lasst uns mit der AfD zumindest mal reden über eine mögliche Koalition. Völlig ergebnisoffen. Das Argument ist, man könne nicht einfach ein Viertel der Wählerinnen und Wähler der Landtagswahl vor 1,5 Wochen ignorieren. Der CDU-Landesvorstand in Thüringen hat das klar abgelehnt. Darüber sprechen wir noch hier im Deutschlandfunk Nova Update heute Abend. Schauen wir aber jetzt mal generell auf die AfD-Wählerinnen und Wähler in Thüringen, die von den etablierten Parteien da vermeintlich ignoriert werden. Ne? Gerade bei den unter 30-Jährigen ist die Partei in Thüringen die stärkste Kraft. Woran liegt das? Mit welchen Themen konnte die AfD bei dieser Landtagswahl überzeugen? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Lilly Meyer hat Erstwählerinnen und Erstwähler getroffen, die ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Lilly, was sagen die?
Also ich bin nach Schmölln gefahren, das ist eine Stadt im Nordosten Thüringens im Landkreis Altenburger Land, und da am Markt habe ich mich mit ein paar Erstwählern unterhalten, die eben die AfD gewählt haben. Ich muss vorab sagen, ich habe sie nicht nach ihren Namen gefragt, weil Leute oft offener antworten, wenn sie das eben anonym machen können. Und einer von ihnen hat gesagt, er hat zum Beispiel wegen der Steuern die AfD gewählt.
Weil die wollen die Steuern senken, steht auch im Wahlprogramm. Ja. Wir beide sind am Maurer, machen Lehre, und wir finden dafür, dass wir auch in der Kälte ziemlich, sag ich mal, hart arbeiten, kriegen wir schon meiner Meinung nach ziemlich wenig Geld für die Leute, die zum Beispiel im Büro sitzen.
Aber auch wegen der Position der AfD zur Migration hat er die AfD gewählt, und das war eigentlich der Grund, den ich am häufigsten gehört habe, zum Beispiel auch von ihr.
Ich sage jetzt mal so, vor 2 Jahren waren nicht so viele hier und jetzt halt sind es Übermaßen. Also wirklich, du läufst vielleicht eine Straße lang und siehst 5, 6 oder so. Also.
Ja, das klingt für jemanden, der in Köln oder Berlin oder auch nur in Erfurt wohnt, bestimmt erstmal komisch. 5 oder 6 Migranten, wenn man die Straße langläuft. Aber in Schmölln wird das offensichtlich von einigen als viel wahrgenommen.
Was sagen denn die jungen Wählerinnen und Wähler, die du getroffen hast, zu Björn Höcke?
Zu mir hat keiner gesagt, dass er jetzt wegen Björn Höcke die AfD gewählt hätte, aber ein Problem scheint von den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch niemand so richtig zu haben, im Gegenteil.
Es wird ja von vielen behauptet, dass seine Reden so geklungen haben wie Himmler seine damals, was ich aber gar nicht so nachvollziehen kann. Und dass man Herrn Höcke als Nazi bezeichnet, das finde ich auch unterlassbar, also das macht man nicht.
Und für ihn ist die AfD auch keine rechte Partei, hat er gesagt, sondern eine patriotische Partei, die Angst um ihr Volk hat, so hat er es ausgedrückt.
Also, deine Einschätzung, liegt es an den Migranten?
Nicht nur, würde ich sagen. Also ich habe mich auch mit André Brodotz unterhalten. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Erfurt und er hat im Auftrag des Landesjugendrings hier in Thüringen unter anderem untersucht, warum Erstwähler eben wählen, wie sie wählen. Und zu der Wahlentscheidung, da tragen vor allem die Eltern bei. Denn Jugendliche unterhalten sich eher mit ihren Eltern über Politik als zum Beispiel mit ihren Freunden. Und das habe ich tatsächlich auch von einigen Schmölnern gehört, dass sie wählen wie eben der Rest ihrer Familie. Es gibt aber noch andere Gründe für die Wahlentscheidung, hat mir Brodotz erklärt.
Wir haben es also im Leben dieser jungen Menschen einfach mit einer Phase zu tun, wo noch viel Bewegung drin ist. Die sind noch nicht festgelegt. Einige haben bestimmte Meinungen zu bestimmten politischen Themen, machen ihre Wahlentscheidung davon abhängig. Dann dominieren gerade die Themen, die auf der öffentlichen Agenda stehen. Andere haben für sich vielleicht schon Identität gefunden, als Rechter, als Linker, als Klimaschützer etwa. Und dann suchen sie danach ihre Parteien aus. Das ist ganz unterschiedlich und dementsprechend sind die Motive unterschiedlich.
Was aber auffällt, wenn Leute besonders unzufrieden sind, dann wählen sie eher die AfD und auch wenn sie im ländlichen Raum wohnen. Das betrifft eigentlich alle Altersgruppen. Was anders ist bei den Erstwählern, die sind noch nicht so festgelegt in ihrer Wahlentscheidung. Wer jetzt mit 20 beispielsweise die AfD gewählt hat, der wählt sie beim nächsten Mal nicht zwangsläufig wieder. Das gilt aber natürlich auch für andere Parteien.
Hätten nur die Menschen bis 60 in Thüringen bei der Landtagswahl gewählt, dann hätte die AfD die Wahl gewonnen. Und gerade die U30-Jährigen haben AfD gewählt. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Lilly Meyer hat in Schmölln mit Erstwählerinnen und Wählern gesprochen, die die AfD gewählt haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rund 3% aller Hartz-IV-Empfänger bekommen Zahlungen gekürzt bei uns in Deutschland. Das sind so Sanktionen der Jobcenter, wenn die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ihre sogenannten Mitwirkungspflichten nicht einhalten, also dagegen verstoßen. Das dürfte sich jetzt etwas ändern. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Kürzungen über 30% hinaus verfassungswidrig sind. Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Universität Köln. Erstmal schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Günther.
Was halten Sie von diesem Urteil heute?
Na, es ist ein wichtiger Schritt voran, wenn man wie ich der Meinung ist, dass Sanktionen nicht nur inhuman sind, weil sie die Menschenwürde beeinträchtigen, sondern auch ineffektiv, weil sie nicht das erreichen, was erreicht werden soll. Gerade bei jungen Menschen, wenn man Druck ausübt, dann werden die nicht gefügig oder auf den rechten Weg zurückgeführt, sondern sie steigen aus, sie werden vielleicht in die Kleinkriminalität gedrängt, verlieren ihre Wohnung. Das ist häufig vorgekommen und all das ist ein Grund, um den Sanktionen sehr kritisch gegenüberzustehen. Und diese Einschätzung hat das Bundesverfassungsgericht weitestgehend geteilt. Es hat nicht grundsätzlich die Sanktionen verworfen, aber das war auch nicht anzunehmen, deshalb nicht, weil dann wahrscheinlich das ganze Hartz-IV-System in sich zusammengefallen wäre, ohne die Sanktionen, ohne diesen Druck, ohne dieses Disziplinierungsinstrument der Sanktionen und ihrer Androhung hätte wahrscheinlich Hartz IV nicht mehr funktioniert. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht ein salomonisches Urteil gefällt, in dem es den Kritikern weitestgehend entgegengekommen ist, aber am Grundtatbestand der Sanktionen nichts geändert hat.
Was sagen Sie denn? Glauben Sie, dass Hartz IV funktionieren würde ohne jegliche Sanktion?
Nein, das wäre ein zahnloser Tiger. Dieser Druck ist natürlich notwendig, wenn man den Menschen mit der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe nur noch eine Fürsorgeleistung zuerkennt, das Arbeitslosengeld II, wenn man ihnen zumutet, jeden Job auch im Niedriglohnsektor anzunehmen, wenn man auch Jobs für annehmbar hält, die weder tariflich noch ortsüblich entgolten werden, dann kann man, um das durchzusetzen, eigentlich nur mit den Sanktionen arbeiten. Und deshalb war es so wichtig, Und das haben die Erwerbsloseninitiativen und Hartz-IV-Kritiker auch gemacht, die Sanktionen als die politische Achillesferse dieses Systems anzugreifen und zu kritisieren. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich dem weitestgehend angeschlossen.
Ich möchte mir die Sanktionen nochmal genauer anschauen bisher. Also wer Hartz-IV bezieht und einen Termin sausen lässt beim Jobcenter, der bekommt 10% weniger Geld und das für 3 Monate. Wer dauerhaft Jobs ausschlägt, kann bis zu 60% gestrichen bekommen. Wie ist die Politik vor mehr als 14 Jahren unter einem SPD-Kanzler, muss man ja sagen, auf die Idee gekommen, das Arbeitslosengeld mit solchen zum Teil harten Sanktionen zu verknüpfen?
Ja, das ging ja so weit eben, dass man nicht nur 100% der Geldleistung entzogen bekam, und zwar eben bei der dritten sogenannten Pflichtverletzung. Es gibt Meldeversäumnisse, wenn man zu einem Termin nicht kommt, und es gibt Pflichtverletzungen, wenn man eine Weiterbildung abbricht oder ein Jobangebot nicht annimmt oder zum Beispiel ein Bewerbungstraining ablehnt, das man schon 3-mal gemacht hat, dann ist das eine Pflichtverletzung. Und bei den jungen Menschen ist das ganz besonders drastisch. Die bekommen bei der zweiten Pflichtverletzung bereits die gesamte Geldleistung entzogen und das Jobcenter übernimmt nicht mehr Miet- und Heizkosten. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu nicht geäußert, weil diese härtere Sanktionierung von unter 25-Jährigen war nicht Gegenstand des Verfahrens. Aber meiner Meinung nach ist mit seiner Begrenzung der Sanktionen auf 30% im Grunde die Totalsanktionierung für die jungen Menschen auch gestorben. Und es ist ja auch nicht einzusehen, dass man junge Menschen auf diese Art und Weise traktiert. Überall ist das genau umgekehrt. Im Strafrecht wird jemand, der jung ist und einen Totschlag begeht, nicht so hart bestraft wie ein 55-Jähriger und der unter denselben Bedingungen einen Totschlag begeht. Nur bei Hartz IV ist das genau umgekehrt. Die jungen Menschen werden ganz besonders drangsaliert.
Lassen Sie uns kurz über ein Argument sprechen. Manche Menschen sagen, naja, es gibt ja auch Leute, die gar nicht arbeiten wollen und die haben ja wohl kein Recht darauf, so eine Unterstützung zu bekommen. Müssen wir es als Gesellschaft einfach aushalten, dass es eben ein paar gibt, die sagen, nö, ich mache nichts, aber ich will die Kohle?
Naja, bei manchen, die diesen Einwand erheben, ist natürlich auch Sozialneid nach unten dabei. Also da wird davon ausgegangen, dass Arbeitslose im Hartz-IV-Bezug meinetwegen auf die Bahamas fliegen und sich da ein schönes Leben machen. Wenn man nicht zur Verfügung steht, streicht das Jobcenter ganz. Also das heißt, das bleibt auch so.
Das bleibt so.
Das ist dann keine Sanktion, sondern es gibt ja diesen Druck, den das Jobcenter macht, auch unabhängig von den Sanktionen. Insofern ist es kein Zuckerschlecken. Selbst wenn die Sanktionen wegfallen würden, wäre es kein Zuckerschlecken, was da passiert in den Jobcentern. Und ich glaube deswegen, dass man auch genügend Mittel hat, um sicherzustellen, dass das nicht passiert, was da unterstellt wird.
Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Autor des Buches Hartz IV und die Folgen, in Deutschlandfunk Nova über das Urteil heute des Bundesverfassungsgerichts, dass bestimmte Sanktionen bei Hartz-IV-Bezieherinnen und Beziehern verfassungswidrig sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Wahl, die 9 Tage her ist, ein Haufen Politiker, die sich den Kopf kratzen und sich fragen, wie sollen wir aus dem Landtagswahlergebnis von Thüringen eine stabile Koalition gießen? Die Linke mit der CDU? Nee, keiner will mit der AfD. Für die etablierten Parteien zusammen reicht es nicht aus. Die Minderheitsregierung unter der Führung von Ramelow, also der Linken, ist möglich. Oder sogar Minderheitsregierung unter der Führung von Moring, also CDU. Und da ist er plötzlich. Der Aufruf von 17 CDU-Politikern aus Thüringen. In einem Brief fordern sie ergebnisoffene Gespräche auch mit der AfD und stellen sich damit ganz klar gegen die Bundespartei und gegen CDU-Landeschef Mike Moring in Thüringen. Katharina Hamberger im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Berlin. Wer sind denn diese 17 CDU-Mitglieder, die die Gespräche auch mit der AfD fordern?
Na, das sind Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Ebenen, vor allem eben Kreisverbände, teilweise auch Landesverband, Mittelstandsvereinigung. Also das ist nicht direkt Parteispitze, sondern das kommt eher aus der Basis, aus den unteren Bereichen der CDU.
Womit begründen Sie das, dass jetzt Gespräche geführt werden sollen mit der AfD?
Naja, Sie sagen, man müsste mit allen demokratisch gewählten Parteien in Thüringen reden und ein Viertel der Wähler hätte eben nun mal die AfD gewählt und die kann man eben nicht einfach ignorieren und entsprechend, sagen sie, muss man eben auch die in Gespräche mit einbeziehen. Sie sprechen da von einer Ausschließeritis, die auch im Wahlkampf schon stattgefunden hätte. Das lehnen sie eben ab.
Das ist ja aber natürlich auch ein ganz klarer Angriff auf die Haltung oder generell auf Mike Moring, den Chef der CDU in Thüringen, der ja kategorisch die Gespräche mit der AfD ablehnt.
Ja, das auf jeden Fall. Moring hat ja auch vor der Landtagswahl schon sehr scharfe Abgrenzungsversuche gegen die AfD durchgeführt, hat Höcke unter anderem direkt als Nazi bezeichnet, hat sich da wirklich ja so eine Art Mauer gebaut in Richtung AfD und klargemacht, das geht auf keinen Fall. Die sind für ihn in einem Spektrum, wo man eben auch nicht mehr Gespräche führt. Und jetzt sozusagen aus der eigenen Partei so einen Brief zu bekommen und dann eben auch noch die Kritik, dass man nicht mit der AfD reden wolle, das ist natürlich ein Angriff auch auf Mike Moring, der ja auch eben geschwächt ist durch das schlechte Wahlergebnis.
Wie sind die Reaktionen heute, vielleicht auch aus Berlin, auf diesen Vorstoß?
Es gibt eine Reaktion, die, glaube ich, heute besonders hervorsticht. Das ist die von Paul Ziemiak, dem CDU-Generalsekretär, der heute wohl eine Runde hatte, wo er dann daraus zitiert wird mit den Worten, das sei irre. Was die CDU-Mitglieder in Thüringen da machen. Und das, finde ich, ist schon eine sehr harte Wortwahl, wo man eben ganz klar sagt, was nicht geht. Bislang hat man ja immer eben auf den Beschluss verwiesen, den die CDU gefasst hat, nämlich, dass man weder mit links noch mit rechts eben koalieren oder zusammenarbeiten will. Und das ist jetzt schon einmal eine Stufe oder ein Gang höher.
Die Diskussion innerhalb der CDU ist in vollem Gange. Was macht die AfD da eigentlich gerade? Lehnt die sich zurück, schaut dabei zu oder gibt es auch Reaktionen von der AfD?
Die gibt es tatsächlich. Also ich habe eine Reaktion im Kopf, wo auch ein AfD-Politiker sagt, naja, jetzt gäbe es plötzlich vernünftige Männer und Frauen auch in der CDU. Wir haben ja auch schon Alexander Gauland gehört, direkt nach der Wahl in Thüringen, wo er gesagt hat, die Union müsste sich doch eigentlich jetzt bewegen und mal wieder behauptet hat, dass die AfD ja auch eine bürgerliche Partei sei und entsprechend sozusagen die Koalition dieser beiden Parteien möglich wäre. Also der AfD schadet diese Debatte auf keinen Fall, weil es damit natürlich auch Leute in der CDU gibt, die die AfD zumindest in das bürgerliche Spektrum einsortieren oder eben nicht eine Abgrenzung vollführen.
Aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Katharina Hamberger über den Vorstoß diverser CDU-Landespolitiker aus Thüringen, doch mit der Ausschließeritis aufzuhören und zumindest mal mit der AfD zu reden, was in der Bundespolitik nicht sehr gut ankommt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Cannabis legalisieren. Ja oder nein? Saufen wir eigentlich zu viel? Sollte der Konsum von Drogen wie Kokain oder Heroin erlaubt werden? Alles so Diskussionsstoff, der immer mal wieder auf der Tagesordnung ist. Heute zum Beispiel, denn die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, hat den Drogen- und Suchtbericht 2019 vorgestellt und ihre Richtung in Sachen Drogenpolitik abgegeben.
Ein einmaliger Konsum von Heroin oder Kokain kann zum Tod führen. Hierher zu gehen und zu sagen, ich mache Eigenbedarfsregelung, hat mit vernünftiger Drogen- und Suchtpolitik in meinen Augen nichts zu tun, sondern ist schlicht und ergreifend Blödsinn.
Ilka Knigge aus unserem Deutschlandfunk Nova Update-Team hat sich diesen Bericht und die Pläne von Daniela Ludwig angeschaut. Ilka, erstmal zu den Hard Facts. Was ziehen wir uns in Deutschland am meisten rein?
Von den illegalen Drogen ist es Cannabis. Bei den 18- bis 59-Jährigen, da hat etwa jede Dritte schon mal Cannabis probiert. Und wenn man da auf den regelmäßigen Konsum guckt, da haben zum Beispiel 6% der 18- bis 25-Jährigen einen regelmäßigen Konsum.
Wie sieht es bei den härteren Drogen aus?
Heroin, sogenannte psychoaktive Stoffe, also das kann zum Beispiel LSD sein oder Speed. Und Kokain, so sagt der Bericht, die sind weniger konsumiert worden. Opioidhaltige Substanzen, also zum Beispiel Heroin, so die Studie, sind aber immer noch die Hauptursache dafür, dass Menschen nach dem Konsum von Drogen versterben.
Wie sieht es mit Alkohol und Zigaretten aus? Wird mehr getrunken oder geraucht?
Nein, es wird weniger geraucht. Das ist aber ein Trend, der sich in den letzten 10 bis 15 Jahren vor allem bei Jugendlichen gezeigt hat, also in der Altersgruppe 11 bis 17 Jahre. Und das ist jetzt keine Neuigkeit von diesem Jahr. Dafür probieren Menschen im Alter von 16 bis 29 Jahren laut Bericht öfter E-Zigaretten aus. In dieser Altersgruppe hat fast ein Fünftel bereits E-Zigaretten verwendet, steht so im Bericht. Und was das Thema Alkohol angeht, kurz gesagt, der Trend sieht laut Bericht so aus, dass der pro Kopfkonsum von Reinalkohol zwar in den letzten 40 Jahren zurückgegangen ist, Deutschland zählt aber im internationalen Vergleich immer noch zu den Hochkonsumländern, so nennt sich das. Heißt, in Deutschland wird im Vergleich total viel getrunken, Männer trinken immer noch mehr als Frauen und es sterben auch mehr Männer an den Folgen vom Trinken.
Und was sind jetzt die Pläne der neuen Drogenbeauftragten, muss man ja sagen. Also Daniela Ludwig, sie ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Legalisierung von harten Drogen wird es nicht geben, ne? Sagt sie. Das ist nicht überraschend.
Nein, eine andere Aussage von ihr hat mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr überrascht. Daniela Ludwig hat angekündigt, dass sie über die Teillegalisierung von Cannabis diskutieren möchte. Sie sagte, sie wolle da den Dialog suchen mit Befürwortern und Gegnern und sich über die Erfahrungen in Österreich erkundigen. Und noch eine Neuerung, sie will sich dafür einsetzen, dass es keine Außenwerbung, also zum Beispiel Plakate im öffentlichen Raum, mehr für Tabakprodukte geben soll.
Und deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass wir beim Tabakwerbeverbot den Sack jetzt wirklich zumachen und zwar komplett. Heißt, normale Zigarette, Erhitzer, E-Zigarette.
Haben wir schon gesagt, jetzt ist die Drogenbeauftragte ja neu im Amt. Zu ihrer Einführung wurde kritisiert, sie sei eigentlich gar nicht geeignet für den Posten. Zu wenig Know-how und Erfahrung in diesem Themenbereich. Wie kommen denn Ihre Pläne jetzt an?
Ja, geteilt. Vor allem die Gespräche, die sie zum Thema Cannabis-Legalisierung angeboten hat, die werden natürlich diskutiert. Ich habe heute mit Professor Heino Stöver über die Maßnahmen gesprochen. Der leitet den Studiengang Suchttherapie und Sozialmanagement in der Suchthilfe an der University of Applied Science in Frankfurt. Und er bringt jedes Jahr einen alternativen Drogenbericht mit heraus. Er macht also auf die Punkte aufmerksam, die er in dem Bericht der Drogenbeauftragten vermisst. Und er sagt, die Pläne, die reichen nicht aus. Und zwar auf vielen Ebenen.
Es wird so getan, als wäre bei Tabak und bei Alkohol alles ziemlich im Lot. Das ist aber leider nicht der Fall. Wir brauchen unbedingt gängige Strategien und auch dort andere Kontrollmodelle.
Was meint er damit konkret?
Ja, seine Vorschläge sind beim Rauchen, Rauchende sollen besser unterstützt werden, beim Aufhören, auch über den Umstieg auf E-Zigaretten, sagt er. Alkohol soll teurer werden und auch nur noch in Alkoholshops verkauft werden, wie zum Beispiel in Schweden oder in Australien.
Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland eine Flasche Wodka für 3,75 Euro kaufen können. Das kann bei manchen Menschen eine kleine Bombe sein, wenn Jugendliche das in die Hand kriegen. Also der Zugang muss verschärft werden.
Außerdem wünscht er sich, dass nicht nur Außenwerbung für Tabakprodukte verboten wird, sondern auch für Alkohol. Alles Punkte, die seiner Ansicht nach zu stiefmütterlich behandelt werden in der deutschen Drogenpolitik. Und auch beim Thema Legalisierung von Heroin oder Kokain ist er ganz anderer Meinung. Die sollte man mal diskutieren, sagt er. Der illegale Handel sorge nur dafür, dass schlechter Stoff verbreitet werde.
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung hat den Drogen- und Suchtbericht 2019 vorgestellt und bei uns hat sich den Ilka Knigge reingezogen in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Prinzip ist es ein Rettungshubschrauber in ganz, ganz klein. Ein Defibrillator, der mit einer Drohne zum Unglücksort geflogen wird. Gerade in wenig besiedelten Gebieten in Deutschland braucht der Rettungswagen ja teils ziemlich lange. Deshalb startet die Unimedizin in Greifswald gerade ein neues Projekt mit Drohnen, die den Ersthelfern vor Ort einen Defi vorbeibringen. Ab heute wird das Ganze getestet in Penkun in der Uckermark. Und dort ist eine der Studienleiterinnen Mina Hinsch. Frau Minsch, in ihrer Versuchsanordnung, da wird ein Mensch gefunden, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat. Beschreiben Sie mal, was passiert dann?
Also wir haben als Menschen natürlich einen tatkräftigen Simulationsprojektmitarbeiter, der letztlich ein Trainingsgerät ist, wie es auch im medizinischen Bereich verwendet wird. Und diese Puppe wird von einem freiwilligen Projektteilnehmer gefunden, der dann, wie auch im echten Leben, erstmal prüft, ob der ansprechbar ist und dann um Hilfe ruft. Das heißt, er ruft eine simulierte Notfallnummer an, wo dann ein Notarzt, der bei uns im Team mitarbeitet, tatsächlich auch dran geht. Und der den Menschen dann durch die weitere Hilfeleistung durchleitet. In dem Moment, wo nach einer systematisierten Abfrage klar wird, es ist ein Herz-Kreislauf-Stillstand, wird zweierlei passieren. Zum einen alarmiert die Leitstelle die Drohne, die einen Defibrillator bringen wird. Und es wird zeitgleich ein geschulter, medizinisch ausgebildeter Helfer per Smartphone alarmiert, der dann sich auch auf den Weg macht. Wir haben in den Versuchen heute Morgen tatsächlich gesehen, dass die Drohne meist vor dem Ersthelfer eintrifft, sodass dieser dann den Defi im Prinzip schon mit an den Notfallort bringen kann.
Jetzt stelle ich mir vor, ich versuche da gerade einem Menschen zu helfen, bin bei der Herzmassage und dann kommt diese Drohne angeflogen und landet neben mir. Was passiert dann?
Es ist tatsächlich ein Punkt, warum wir diese Studie auch machen, sicherzustellen, dass nicht vor lauter Ablenkung die Leute aufhören zu drücken. Das ist nämlich tatsächlich was, was dann Patienten auch zum Nachteil gereichen kann. Es ist so in der Alarmierung, dass die erste Information für denjenigen, der einen Menschen findet, ist, machen Sie Ihr Telefon laut und legen Sie es neben sich. Mhm. Und dann sagt der Mensch von der Leitstelle, es kommt jetzt gleich noch eine Drohne und es kommt ein geschulter Ersthelfer. Bitte machen Sie das, was der geschulte Ersthelfer tut, sodass im Prinzip der geschulte Ersthelfer dann derjenige ist, der entweder mit der Drohne interagiert oder aber auch denjenigen, der halt dort sitzt und drückt, anleiten kann, das zu tun.
Kann aber passieren, dass der Ersthelfer wirklich länger braucht und ich den Defi selber benutzen muss und das Gerät gibt mir dann Anweisungen oder kommen die weiterhin übers Telefon?
Es wird immer eine Kombination sein, weil auch der Landretter möglicherweise natürlich schon etwas länger her erst ein Defi benutzt hat. Diese automatisierten Defibrillatoren haben 3 Knöpfe, 1, 2, 3 und sagen zwischendurch, was man tun soll. Mhm. Anschalten, das würde dann noch der Mensch von der Leitstelle sagen. Dann führt tatsächlich das Gerät, wie Sie es auch in Supermärkten vielleicht schon mal gesehen haben, durch die Reanimation, sodass das mit sehr wenig Einführung machbar ist.
Wie viele Kilometer muss die Drohne zurücklegen?
Heute tatsächlich im Versuch geht es ja vor allem darum, zu klären, kann man starten und landen und ist diese Defi nutzbar? Das heißt, wir fliegen heute tatsächlich nur einige hundert Meter. In den weiteren Versuchsrunden werden wir bis zu 10 Kilometer fliegen.
Wie sind die ersten Tests heute verlaufen? Sind Sie happy?
Wir sind tatsächlich sehr zufrieden. Wir haben die idealen Testbedingungen mit Regenschauern und Sturm und tatsächlich immer mal wieder auch echten Herausforderungen und haben heute Morgen aber schon mit ganz vielen Freiwilligen hier aus dem Ort wirklich sehr, sehr gute Durchläufe gehabt.
Hm. Was macht das mit den Überlebenschancen eines Menschen, wenn ein Defibrillator in der Nähe ist?
Also man muss sich einen Herz-Kreislauf-Stillstand so vorstellen, dass das Herz letztlich elektrisch aus dem Takt gerät. Es ist im Prinzip nicht mehr in der Lage, selber das Blut durch den Körper zu pumpen. Deswegen ist es im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands unheimlich wichtig, dass man so schnell wie möglich auch als Laie anfängt mit der Herzdruckmassage. Das steigert die Chancen, heil sozusagen aus der Sache wieder rauszukommen, schon mal um 6-fache. Letztlich sind das aber ja nur Alternativmaßnahmen, die sozusagen überbrücken bis zum Zeitpunkt, wo tatsächlich echte Hilfe dann auch angewandt werden kann. Und das ist eben in vielen Fällen vom Herz-Kreislauf-Stillstand ein Defibrillator, der die Energie, die noch im Herzen ist, sozusagen wieder in eine gelenkte Bahn bringt durch den elektrischen Schock und im weitesten Sinne das Herz wieder anwirft.
Wenn Sie sagen, die ersten Tests sind jetzt so super gelaufen, was ist denn das Ziel? Soll das in ganz Deutschland irgendwann eingeführt werden vielleicht?
Also das Ziel ist zunächst jetzt einmal zu schauen, kann man Lücken in der Rettungskette durch Nutzen von Technologie tatsächlich schließen? Und es ist für uns in Mecklenburg-Vorpommern als Land mit sehr dünner Bevölkerungsdichte ein wesentlicher Aspekt, letztlich den Menschen die gleichen Überlebenschancen zu bieten, wie das auch im Ballungsraum passiert. Beispiel durch schnelle Verkehrstransportmittel, wie zum Beispiel die Drohne, diese Lücke zu schließen.
Mina Hinsch in Penkun dabei, wo heute ein Defibrillator-Drohnenprojekt gestartet ist. Die Minicopter bringen den Defi vorbei, damit Menschenleben gerettet werden können. Deutschlandfunk Nova, das Update am Dienstagabend. Das war's von uns. Ilka Knigge war mit dabei.
Tschüssi.
Mein Name ist Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.